Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode Diversify, der Private Market Podcast. Hi Robin, grüß dich.
Ich grüße dich, Hendrik. Hast mich vermisst letztes Mal?
Ich habe dich vermisst, aber Jacques hat das sehr, sehr gut gemacht.
Jacques hat es toll gemacht. Ich habe es mir auch angehört beim Joggen morgen. Es war ein Fest auf dem Laufband.
Vorab unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Vorweg auch mal direkt ein kleiner Hinweis. Am Freitag, am Black Friday kommt diese Episode raus. Wir haben einen kleinen Black Friday Bonus, 100 Euro auf das erste Investment.
Großer Bonus, finde ich.
Bis zum 3.12.2024. Also falls ihr überlegt, euer erstes Investment mit Now zu tätigen, glaube ich, dass das jetzt eine ganz gute Zeit wäre.
Ja, würde ich auch sagen.
Robin, springen wir rein. Thema Aktuelles. Immer mehr Leute oder immer mehr Unternehmen springen ab und haben keine Lust, von der UniCredit übernommen zu werden.
Komisch.
Ganz komisch. Und zwar hat jetzt UniCredit ja 10 Milliarden Euro geboten für Banco BPM. Wie auch die Deutsche Commerzbank lehnten die Italiener die Übernahme ab. Robin, hat keiner Bock auf die UniCredit? Was
ist
los?
Ist ja immer übernommen. Übernehmen ist immer schöner als übernommen werden, in den meisten Fällen. Und bei der BPM, die hat ja auch ein bisschen Restrukturierung hinter sich und hat auch in Italien schon ein paar Banken übernommen, wollen selber wachsen. Die sagen, die haben einen geilen Track Record. Ja. Die wollen jetzt auch, das haben sie vor November jetzt auch erst announced, dass sie Anima den Asset Manager kaufen wollen. Und das, nachdem sie das verkündet haben, also BPM ist der Preis ziemlich gestiegen. Und die UniCredit hatte halt mit dem neuen Preis nach dem Anstieg, nach dem Announcement von BPM nur einen sehr, sehr geringen Aufschlag. Und da hat sich dann das Management eigentlich gedacht, so, hey, das ist ja quasi eine Frechheit, als ob wir uns zu dem günstigen Preis kaufen lassen.
Ja.
Ich finde es so interessant, dass man jetzt so eine Konsolidierungswelle sieht. Ich bin mal gespannt, also wenn jetzt einfach wirtschaftlich, wie jetzt so die nächsten ein, zwei Jahre laufen, wenn es auch irgendwie, wenn man da irgendwie doch immer Rezession präsenter wird, dann das Zinsniveau weiter runtergeht, damit die Banken extrem partizipiert, wenngleich das Transaktionsgeschäft jetzt ja eher wieder zunimmt, ob dann die Banken immer noch so Gegenkäufe sind oder vielleicht auch irgendwann mal sagen, komm, wir tun uns da zusammen, da hat es noch einen Benefit. Jetzt bei einer BPM, wer hätte schon Sinn gemacht, wäre vielleicht für den italienischen Markt, gäbe es halt einen extrem dominanten Player, es wäre von Wettbewerb dann auch nicht mehr so gut. Gut, Wettbewerbsbehörden wurden ohnehin noch nicht eingebunden.
Ja.
Das kommt ja noch, die ganzen Freigaben kartellrechtlich.
Ja.
Aber ja, also ich finde es interessant, also einfach immer mehr Deal-Aktivitäten, die UniCredit, also das ist brutal. Also sie wollen halt einfach ein bisschen shoppen gehen jetzt überall. Jetzt in der Konstellation kann ich es verstehen, dass da direkt irgendwie die Abfuhr erteilt worden ist. Bei einer Commerzbank, da hatten wir ja vor, lass es bestimmt schon 1,5 Monate her mal drüber gesprochen. Das würde ich
genau.
Gut finden tatsächlich. Und man sieht halt, dass die europäischen Banken stark den Anschluss verlieren im globalen Vergleich. Da kann Konsolidierung schon Sinn machen. Aber ja, keiner möchte sich irgendwie so richtig mit der UniCredit ins Bett legen. Jetzt auch eine Commerzbank macht sich auch stark Aktienrückkäufe, spricht jetzt auch über Zukäufe. Da ist einfach was los im Bankensektor. Dann geht es halt auch, wenn sie die Totgeglaubten, dann geht es jetzt seit 2008, 2009 mal wieder ganz okay. Und das wollen sie jetzt halt alle nutzen und ja, bin gespannt. Also ich glaube schon, dass es einige weitere Konsolidierungen gibt, auch mit Hauck-Aufhäuser Lampe, was es da gab, ABN AMRO und sowas, gab es ja schon sehr, sehr viele Transaktionen. Man sieht hier echt eine Konsolidierung. Jetzt gerade sind alle irgendwie ein bisschen, also deutlich optimistischer als noch die letzten Jahre, weil sie gerade irgendwie davon zehren, wie gut es lief und immer noch gute Outlooks haben, gute Zahlen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die UniCredit da oder insbesondere der Herr Orsell da jetzt mal langsam macht, sondern eher, dass
das wird jetzt nicht das letzte Angebot gewesen sein für eine Bank.
Ja, aber spannend. Also ich finde es ja cool, das war ja 8 Jahre mein Arbeitgeber. Ich
finde es
echt cool, dass sie da
deswegen
so
nehmen wir es immer wieder mit rein.
Ach, das ist der rote Faden oder so.
Der rote Faden kommt jetzt und zwar hast du es ja gerade gesagt, im Bankensektor gibt es eine Konsolidierungswelle beziehungsweise Banken wehren sich noch quasi gekauft zu werden. Wenn man aber in einen anderen Sektor schaut, hat man auf einmal PE-Firmen, das ist jetzt der rote Faden, die ähnliche Aufgaben
diese
oder Investments übernehmen, die sonst auch Banken übernommen haben. Beispiel, jetzt erst wieder gelesen, Blackstone hat mit EQT einen 3,5 Milliarden.
Kennt man ja beide.
Beide sehr große PE-Player, Private Equity-Player, 3,5 Milliarden Pipeline-Deal geschlossen, quasi ein Joint Venture gebildet für eine Öl- und Gaspipeline, wo genau in den USA die sogenannte Mountain Valley Pipeline, ganze 500 Kilometer lang, ist das gute Stück. Und warum das wichtig ist, warum es interessant ist, ich habe es gerade schon ein bisschen so eingeleitet, ist, der Deal zeigt, wie sehr vor allem jetzt private Kapitalriesen, nennen wir sie mal, wie Blackstone, traditionelle Banken ersetzen, beziehungsweise genau wie Banken strategische Finanzierung ermöglichen. Insbesondere rettet es ja so ein bisschen auch EQT, kannst du vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen. Wie siehst du den Deal und vor allem, wie siehst du den Trend jetzt auch mit Überleitung hin, dass PI-Firmen ja fast so Bankgeschäfte mäßig machen?
Gut, da gab es ja verschiedene Motivationen. Also ich meine, das war ja gar nicht initiales Joint Venture, sondern es wurde jetzt ausplatziert.
Ja.
Das hatte EQT schon gekauft und klar, du bist halt bei privatem Kapital deutlich geländegängiger. Das war jetzt eine Minderheits-Equity-Beteiligung mit so einer Participation und da sieht man auch das Geländegängige. Weil EQT hat ein bisschen ein Thema mit dem Verschuldungsgrad, die haben ja auch, waren ja auch ordentlich shoppen, wobei viele PI-Firmen sind ja gerade ordentlich unterwegs, zum Beispiel eine BlackRock, ist nicht zu verwechseln mit Blackstone, eine BlackRock war ja sehr, sehr viel einkaufen und das heißt, du siehst ja gerade sehr, sehr viel anorganisches Wachstum.
Ja.
Und eine EQT hat ein Riesenprojekt, auch ein sehr vielversprechendes Projekt, aus Sicht der Investment-Analysten, und ich finde es auch ganz spannend. Und die haben aber gesagt, hey, ich habe schon relativ viel Verschuldung drauf, was gibt es denn für Möglichkeiten? Banken tun sich ja irgendwann immer schwer, zunehmend schwer, wenn der Verschuldungsgrad recht hoch ist und auch die Bewertung hoch ist. Und da gibt es halt zum einen, wenn du im klassischen, also in der Kapitalstrukturkurve im Fremdkapital bleibst, kannst du Private Debt gehen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also Fremdkapital, kein Eigenkapital. Wenn du sagst, okay, das ist eigentlich ein Eigenkapitalrisiko, das getragen werden muss, dann kannst du da halt super coole Strukturen bauen. Jetzt in dem Fall hat EQT da einen Minderheitsanteil abgegeben, aber einmal mit einem Rückkaufsrecht, dass sie quasi wieder aufstocken können, wenn die sagen, nee, das ist ein gutes Projekt, ich will das auch weiterentwickeln, da gibt es noch weitere Wachstumsprojekte, die ich aus dem Projekt realisieren kann, also gerade rund um diese Pipeline, mit der Mountain Valley Pipeline und auch noch mit dem ganzen Projekt, also mit dem Southgate Project, also heißt es da, ich habe mich da vorbereitet tatsächlich, Und in der Struktur haben sie halt gesagt, ja, da kommt nicht so viel in Frage. Eine Mehrheit abgeben kannst du nicht, weil da kommst du irgendwie ein bisschen nicht mehr im Lead. Und das war jetzt halt für EQT ein geiler Deal. Die haben Eigenkapital abgegeben, haben jetzt Cash bekommen. Das können sie nutzen, um Termloans und Revolving Facilities, die genutzt haben, zu tilgen. Das heißt, den Verschuldungsgrad auf Gruppenebene reduzieren.
Das heißt, genau wie du ja gesagt hast, EQT hat eine gewisse Schuldenlast durch die ganzen Übernahmen, die sie jetzt letztendlich
getätigt haben. Können sie jetzt runterfahren. Das heißt, haben sie wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen, sind da vielleicht wieder flexibler, wenn es was anderes gibt. Aber haben trotzdem die Benefits, eigentlich wie bei einem Fremdkapital. Also sie sind noch voll im Lead, haben noch so ein Call-Right, dass sie es zurückkaufen können. Und das ist halt echt schön, dass man da alles über so Financial Engineering bauen kann für Strukturen. Und es ist halt für beide Seiten echt ein guter Deal. Also einmal der Kapital gibt, spannend, gut abgesichert. Und auf der anderen Seite trotzdem gibt es jetzt nicht die Oberhand ab, wenngleich es eigentlich ein Eigenkapitalinvestment ist. Und du kannst ja gerade so durch so hybride Strukturen oder Eigenkapitalinvestments mit einem Fremdkapitalcharakter von der Technik, kannst du echt spannende Sachen bauen. Und ich glaube, da wird es immer mehr geben, weil Banken tun sich ja, wenn ja immer mehr reguliert, wobei jetzt auch so Schattenbanken, Private Markets wird auch immer mehr reguliert, aber nichtsdestotrotz hast du da noch mehr, deutlich mehr Spielräume und kannst da echt coole Sachen entwickeln, wenn halt das Chance-Risiko-Profil passt, sind halt genauso Player dann auch geländegängiger und weniger die Hände gebunden als bei einem klassischen Finanzier, wie jetzt irgendeiner Unicredit, wo wir jetzt gerade drüber
sprechen. Weil sie noch nicht so reguliert sind wie Banken?
Das ist eine andere Art von Investment.
Okay.
Genau, andere Art von Investment. Also natürlich auch
reguliert, na klar, aber.
Aber das gibt ja gerade das Thema Schattenbanken und sonstige Kreditgeber jetzt mal losgelöst von klassischen Kreditinstituten. Und da ist halt schon noch mehr Flexibilität.
Sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema, Schattenbanken. Können wir mal einen Deep Dive zu machen?
Können wir mal machen.
Robin, gehen wir weiter. Northvolt.
Noch ein Schatten.
Noch ein Schatten. Thema Northvolt. Ich hatte die Überschrift nur gelesen, dachte mir so, wollten die nicht irgendwo was bauen? Ja, genau, die wollten in Deutschland, Schleswig-Holstein, wollten sie eine Fabrik bauen. Haben jetzt in den USA Gläubigerschutz beantragt.
Chapter 11.
Hat dem Großinvestor Goldman Sachs so schlappe 900 Millionen Euro haben sie verloren dadurch.
Die waren ja drin mit ihrem PE-Fund sogar, ne?
Ja.
Das wäre ein Equity-Investment, ja.
Auch ziemlich bitter für ein Unternehmen, was auch gerade, ich sag mal, jetzt nicht allzu gut angesiedelt ist. Thema Volkswagen mit 21% sogar größter Northvolt-Anteilseigner. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die Northvolt nicht kennen, Batteriehersteller aus Schweden und auch von unserem aktuellen Wirtschaftsminister ein Vorzeigeprojekt eigentlich.
Und die Idee war ja, dass du unabhängiger wirst, irgendwie gerade von den Chinesen, jetzt irgendwie eine BYD oder sowas, weil die ganzen Batterie, also Batterieprimus und die ganzen Companies da sitzen ja in Asien, nicht Asien, in China, haben uns ja auch obviously überholt bei der E-Mobilität, und deswegen geht es ja auch VW jetzt gerade nicht so gut.
Ja.
Und das war die These dahinter eigentlich. Das
ist ein guter Einschub, genau. Sie wollten nämlich eine Fabrik bauen in Schleswig-Holstein, aber laut Habeck ist das alles jetzt hier kein Grund zur Panik.
Ziel war doch 1 Million Batterien im Jahr oder sowas.
Ich weiß es nicht, da bin ich nicht tief genug drin, aber es wäre jetzt zumindest das zweite, ich sag mal, der zweite Anbieter, der in Deutschland probiert, ein Werk zu errichten, der scheitern würde nach Intel. Aber wie gesagt, also laut unserem Wirtschaftsminister ist das ein technisch anderes Thema, genau, technisch lösbares Problem. Und alles wäre im grünen Bereich. Ich glaube mal, dass ich so auf Aussagen, aus Wirtschaftsaussagen von Herrn Habeck jetzt nicht so ganz so verlassen kann. Vielleicht ist das Unternehmen nicht insolvent, sondern nimmt halt einfach gerade kein Geld ein. Deswegen.
Das ist auch eine Stichelei mit grünem Bereich.
Leicht. aber wie siehst du das Thema? Also auf der einen Seite verliert Goldman Sachs 900 Millionen Dollar mit ihrem Investment, aber in Deutschland ist noch Friede, Freude, Eierkuchen und das wird alles glatt laufen. Wie siehst du da so ein bisschen die Diskrepanz?
Gut, du hast ja einmal den politischen Optimismus. Also ist ja gerade, ich finde es ganz gut. Also jetzt Neuwahlen, es macht, glaube ich, Sinn, dass man da, dass auch ein Druck da ist. Also dass da jetzt einfach mal sich was tut und dass wir da nach vorne schauen können, weil wir waren ja wie gelähmt jetzt so die letzten 3 Jahre, gerade diese Legislaturperiode.
Absolut.
War ja sehr schleppend. Und das sieht man auch jetzt in der Intel, die hat ja erst verkündet, jetzt baut sie doch mit dem Chip Act in den USA eine Riesenfabrik, aber hier macht sie nichts. Hat sie erstmal verschoben. Und die Idee ist ja quasi Know-how in Silicon Saxony und sowas. Also, finde ich ganz schrecklich. Also hat viel Know-how und viele Tech-Unternehmen nach Deutschland zu holen.
Silicon Schleswig-Holstein dann.
Das ist jetzt in dem Fall, stimmt, jetzt bei Northvolt, Silicon Schleswig-Holstein. Und also Deutschland ist ja sehr optimistisch, dass es ein toller Wirtschaftsstandort ist. Ich finde, es war ein sehr, sehr, war ein hervorragender Standort. Wir haben also ein bisschen den Anschluss verloren in vielen Bereichen. Ja. Und natürlich müssen die Politiker da irgendwie positiv denken und nach vorne schauen. Nichtsdestotrotz ist halt Zeit, jetzt auch mal irgendwie kritisch die Sachen zu beleuchten und dann Lösungen aufzuzeigen.
Ja.
Und das ist auch ein ganz gutes Zeichen. Also wenn du jetzt Chapter 11 hast, das ist ein Gläubigerschutz. Sprich, die Gläubiger, die werden wahrscheinlich nicht befriedigt, also aller Voraussicht nach nicht mit Geld befriedigt. Und die werden dann über das Chapter 11, werden die mit der geordneten Abwicklung oder geordneten Insolvenzverfahren nach dem US-Reich, ich bin jetzt nicht all detail drin, aber in den USA, genau. Also in der Nutshell ist es einfach so, die Gläubiger, also Fremdkapitalgeber, die kriegen keine Rückzahlung, was eigentlich der Charakter ist von Fremdkapital. Mhm. Die werden dann befriedigt über Eigenkapital und durch dieses neue Eigenkapital werden halt die bisherigen Eigentümer rausgequetscht. Das ist so in der Nutshell, was da passiert. Und da ist halt Goldman Sachs dabei gewesen als Eigenkapitalgeber, sprich Eigentümerin und genauso wie eine VW. Und das ist halt das, was passiert. Und da jetzt zu sagen, ja, Deutschland ist Friede, Freude, Eierkuchen, schwierig, weil es eine Tochtergesellschaft ist, sehe ich jetzt nicht. Und ich glaube,
das finde ich auch gewagt.
Du hast halt einmal, ich finde, wir sollten halt einfach mal klar auch transportieren, klar benennen, was für Themen wir haben und dann da ganz klar auch gegensteuern. Die Idee an sich, also wir haben halt, wir waren, Automobilindustrie ist ja so der tragende Wirtschaftssektor in Europa.
Ja.
Oder nicht in Europa, also jetzt speziell in Deutschland. In Deutschland tragender Sektor, also ganz klar in Deutschland. Du hast einmal die OEMs, die Hersteller, aber auch die ganzen Zulieferer, dann Logistik, Maschinenbau. Dann selbst ein Restaurant, wenn man so noch weiter denkt, selbst ein Restaurant. Jetzt in München, ich glaube, jedes zweite Restaurant könnte zumachen, wenn BMW komplett platt wäre. Wegen den ganzen Zulieferern, weil da halt so viel Bruttoinlandsprodukt dahinter steht.
Nicht nur München, guck mal, Stuttgart-Raum, da können wir.
Also Porsche, Daimler. Also genau, das ist halt ein Riesenthema.
Ja.
Und da haben wir, da ist einfach nicht so gut gemanagt. Das ist sowohl vom Staat nicht ideal gewesen, als auch von den Automobilherstellern. Und es war halt ein bisschen das Verpennt mit E-Mobilität, dann halt große Pläne. Und jetzt bei Northvolt war das Problem, klar, große Pläne, aber dann blieb es halt aus. Also das Wachstum und auch die Nachfrage, kriegst ja gerade auch die E-Autos hinterhergeschmissen von meisten Herstellern, weil sie da keine Absatzzahlen haben. Und mittlerweile, ich war da immer sehr skeptisch, mittlerweile sind halt auch bei den ausländischen Automobilherstellern, weil ich komme aus Stuttgart, natürlich hier Daimler, Porsche, alles super Qualität und das kannst du nicht kaufen aus China. Aber mittlerweile hast du ja auch Bombenqualität.
Also mittlerweile schon, ne?
Die haben mittlerweile auch ein echt ordentliches Premium-Segment und da haben wir ein bisschen Anschluss verloren und das gilt es jetzt zu lösen. Und finde ich halt auch, das ist sehr politisch, die
Antwort. Naja, die Frage, also kannst du ja, können wir jetzt weiß nicht, kannst du eine Stunde lang drüber philosophieren. Die Frage ist, ob das überhaupt gelöst werden kann, weil also meiner Meinung nach hat Asien vor allem im E-Mobilität so einen krassen Vorsprung, dass du gar nicht weißt, ob du es überhaupt aufholen kannst. Oder ob sich jetzt, es ist wieder aber auch eine Grundsatzdiskussion, oder ob sich Daimler, Porsche, VW, BMW einfach darauf konzentrieren sollten, was sie können.
Ja, absolut.
Das Thema Verbrenner.
Halt so halt so erzwungen, oder? Also ich fahre selber ja seit ein paar Monaten E-Auto. Und die Infrastruktur.
Aber auch kein deutsches.
Nee.
Das schließt ja dann den Kreis hier wieder. Ja,
das stimmt. Nee, und halt von der Infrastruktur ist hier schon Optimierungsbedarf.
Ja, definitiv. Grundsätzlich, warum ich es mit reingepackt habe, redaktionell, ist halt irgendwie wieder, weiß nicht, irgendwie die Diskrepanz, was irgendwo.
Zur Realität.
Was zur Realität ist, ne? Also deswegen, ich finde es interessant, wie man behaupten kann, wenn die Muttergesellschaft irgendwie nach Chapter 11 in den USA Gläubigerschutz beantragt, dass es bei der deutschen Tochter doch alles im grünen Bereich ist.
Die performt.
Ja, wir werden sehen. Also ich glaube, es wäre jetzt nicht überraschend, wenn jetzt in den nächsten Tagen verkündet wird, dass die doch nicht gebaut wird oder dass da Baustoff. Ich weiß gar nicht, wie der Stand ist, ob das schon gebaut wurde.
Ja,
oder
vor allem halt, wie nachhaltig das ist. Also vor allem, wenn die Abnehmer extreme Probleme haben, und du halt nachweislich nicht den günstigsten Produktionsstandort hast jetzt mit Deutschland,
exakt.
Mit Europa an sich, aber jetzt hier in Schleswig-Holstein, dann weiß ich halt auch nicht, wie nachhaltig das ist. Also du hast irgendwie, du hast Abnehmer, denen geht es nicht so gut, du hast relativ hohe Produktionskosten und du hast extrem viel Wettbewerb.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das auch so eine gute unternehmerische Entscheidung ist. Aber das wird unser Wirtschaftsminister wissen.
Genau, die Frage ist, wie lange noch Wirtschaftsminister ist. Wir haben jetzt in Sie, wie gesagt, am Freitag kommt es jetzt raus, am 29. November und dann wird sich ja entscheiden im Januar, wie es dann weitergeht. Aber wir werden auf jeden Fall dranbleiben, wie es mit Northvolt weitergeht.
Yes.
Robin, kommen wir zu unserem Deep Dive. Heute mal wieder Richtung Private Equity. Warum? Vielleicht kommt da das ein oder andere in den nächsten Wochen neu auf die Plattform. Und da wollen wir nochmal reingehen und nochmal explizit ein bisschen erläutern. Für alle, die vielleicht auch neu dazugekommen sind, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, Robin, erklär doch mal, drei Wörter ist schwierig, in einem Satz, was Private Equity ist.
Mhm. Beteiligung an nicht börsengehandelten Unternehmen. War gut, ne?
Ja, ich überrasche mich. Welche Phasen gibt es bei Private Equity? Weil Private Equity ist ja nicht immer gleich Private Equity.
Das stimmt. Ja, also im Großen und Ganzen, es hat eine Beteiligung an allem, was nicht an der Börse gehandelt ist. Das private Kapital, also private Beteiligung an Unternehmen. Und von den Phasen, wie es Unternehmen gibt in verschiedenen Phasen. Also es gibt jetzt zum Beispiel irgendjemand, der sich heute selbstständig macht. Mhm. Das ist ein privat gehandeltes Unternehmen, was nicht an der Börse ist. Dann gibt es irgendwas wie jetzt unsere Company, gibt es irgendwie auch schon 2,5, 3 Jahre. Also gerade in der Wachstumsphase, dann bist du halt irgendwann hast ein paar hundert Mitarbeiter, dann bist du irgendwie noch größer. Gibt es die Growth-Phase, wenn du halt noch irgendwie weiter expandierst. Und dann gibt es auch irgendwann die Buyout-Phase, das ist schon von den Terminologien, wenn du halt deutlich größer bist und dann irgendwie von einem Eigentümer zum nächsten gehst, von einem Fund. Und das ist bei PE auch, du kannst eigentlich sagen, es gibt drei grobe Phasen. Die erste Phase ist das Venture Capital, das Wagniskapital sehr früh, also teils sehr früh. Und meistens oder in aller Regel nicht profitable Geschäftsmodelle und Wagnis, aber da ist auch ein hohes Risiko, aber auch einen hohen Return-Potenzial. Dann gibt es die Growth-Phase, so die zweite. Im Growth-Bereich, da bist du eigentlich so aus dem Venture raus, da bist du halt schon mit den Finanzierungsrunden durch, bist eigentlich profitabel und dann geht es halt einfach nur noch Skalierung. Ich bin jetzt im Dachraum unterwegs, habe da eine geile Position, möchte jetzt irgendwie noch Niederlande, Frankreich, Spanien machen und dann kommt da ein PE und kauft mich und trägt mich dann über die nächste Wachstumsphase mit. Und dann last but not least dann Buyout. Da bist du halt eigentlich schon irgendwie so ein Riesenplayer in Europa. Dann sieht irgendwie der, wir haben jetzt gerade irgendwie von EQT gesprochen, er sagt jetzt so, oh, ich habe aber, da gibt es auch noch einen Player, der ist in Asien groß, in einen USA groß. Ich mache mir jetzt ein Konglomerat.
Ja.
Oder einen Riesenplayer und kaufe jetzt alle drei zusammen. Buyout kaufe ich raus. In aller Regel sind es schon Riesenunternehmen. Dann unter Beimischung von Fremdkapital pack die zusammen und hau die an die Börse.
Das ist genau.
so der letzte Schritt. Also das heißt, vom VC über Growth zu Buyout.
Genau, du hast es gerade auch schon so ein bisschen vorweggenommen, wie wird es charakterisiert, wo sind die Vorteile, wo ist das Risiko und vielleicht nochmal ganz kurz, wo sind da die jeweiligen Exit-Kanäle? Also es ist jetzt gerade bei der Buyout-Phase gesagt, Exit-Kanal kann natürlich wieder ein strategischer Verkauf sein oder halt klassisch IPO, aber du kannst jetzt natürlich in der ersten und zweiten Phase kein IPO machen.
Stimmt. Ja, wobei, du kannst theoretisch auch aus dem Growth-Bereich direkt ein IPO machen. Oder wie kann man denn einsteigen? Es gibt einmal einen Primary Deal, das wäre halt so der direkte, also es gibt Direct Primaries, das heißt zum Beispiel, wir machen jetzt einen super Job. Also wir machen das jetzt toll mit Now, wir sind dann irgendwie, haben wir ein paar Millionen Kunden, und dann sagt irgendein Private Equity Fund, hey, ich finde euch spitze, ich will euch da weiterbringen. Der investiert in Primary, also als erster Private Equity Fund, in unsere Company, kauft die Anteile ab und will dann weiter Werte stiften. Das sind Primary Investments,
ja.
Ein direktes Primary Investments. Dann gibt es aber auch noch manche Fonds, zum Beispiel die Prüfung macht jetzt ein EQT.
Mhm.
Und dann hast du aber noch irgendwie einen anderen Private Equity Fonds, eine KKR, die sagen, ah, das hat ja EQT bestimmt spitzenmäßig geprüft. Als Primary, die haben die ganzen Terms verhandelt, alles gut. Aber EQT, ich weiß, die haben nicht so viel Kohle. Habe ich nämlich mitbekommen, weil die haben gerade was ausplatziert. EQT willst du nicht nur die Hälfte machen von dem Eigenkapitalinvestment. Ich mache ein Co-Investment. Ich glaube dir, du hast es toll geprüft, aber ich lege mein Geld auch auf den Tisch. Das Gute bei Co-Investments ist, du sparst dir halt die ganze Prüfung als Fund und auch als Anleger, hast du dann weniger Management-Fees, weniger Kosten drin. Das gibt so eine Möglichkeit. Das sind so die ganzen Direct-Themen. Und dann gibt es noch Secondary-Transaktionen. Und zum Beispiel hat das bei Fonds in aller Regel so eine Laufzeit. Es gibt so auch Evergreen, welche die unendlich lange laufen. Also früher so klassisch Private Equity, bei den geschlossenen Strukturen ist irgendwie 10 Jahre Vorlaufzeit. Und bei der 10-jährigen Vorlaufzeit, normal baust du immer das Portfolio auf und dann irgendwann kommen die Rückflüsse. Das war jetzt bei dem Investment zum Beispiel von EQT als Beispiel, sagen die, ja, das ist so der letzte Deal, den ich jetzt noch mache. Und dann haben sie das eingekauft, müssen aber eigentlich returnen nach ein paar Jahren. Und dann merken sie, shit, irgendwas klappt da nicht, das ist jetzt irgendwie, kein Mensch will mehr Geld anlegen, das, was Nao macht, das hat jetzt irgendwie keinen Sinn mehr. Und dann kommen sie nicht raus aus der Transaktion, aber müssen eigentlich returnen, müssen eigentlich das abstoßen, weil sonst können sie ja auch keine guten Zahlen ausweisen in ihrem Fonds, weil sie ja keinen Gewinn realisiert haben, sind erst bei einem Abstoß. Und dann kommen so Secondaries ins Spiel, das ist der erste, das ist ein Fund, so ein Fund haben wir ja bei uns. Wo dann andere vorsagt, so, ach, EQT, ich bin da nett, du hast schon eigentlich verdoppelt deinen Wert, ich gebe dir aber nur, keine Ahnung, als hättest du 70-80% Gewinn gemacht, sodass ich auch einen guten Deal gemacht habe.
Ja.
Ich tue dir was Gutes, weil ich habe keinen Exit-Druck gerade und nehme dir das als Secondary ab. Das heißt eigentlich von einem zum anderen Fonds, so eine Bestandsbeteiligung. Das heißt, da kannst du auch sagen, Primary ist alles direkt, wenn man reingeht, Secondary ist von einem Fund zum anderen und dann gibt es immer Direktinvestments, also gehst du eigentlich direkt rein, bei Co-Investments hängt sich ein Fund an einen anderen, der das geprüft hat und dann gibt es natürlich noch Fund of Funds, sprich, das ist ein Fonds in verschiedene andere Fonds investiert und auch alle anderen Unterkategorien, dass da teilweise ein Fonds-Investment drin ist oder halt auch Co-Investments,
Primaries. Aber lass da ruhig noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Primary, Secondary, der genaue Unterschied, das ist ja einmal ganz kurz abgefrühstückt, kann sein, dass das vielleicht für einige noch zu schnell war. Nochmal genau auf die Charakteristika, du hast so ein bisschen auf Fonds-Ebene jetzt erzählt, aber was sind so die Fonds- und Nachteile als Investor, wenn ich quasi jetzt in einen Primary-Fonds investiere, wenn ich in einen Secondary-Fonds investiere, da gibt es ja so Stichwörter wie J-Curve, also eine ganzen Geschichten. Let's go.
Also ein großes Thema ist halt Liquidität. Bei einem Primary bist du halt von Anfang an dabei. Du hast halt einen relativ langen, die sogenannte J-Curve, es fließt Geld rein und dann irgendwann, wie so ein liegendes J, deswegen heißt es so.
Das sieht aus wie ein Nike-Logo.
Ja, stimmt. Es fließt Geld rein und dann irgendwann fließt er erst wieder raus und es dauert halt länger. Wenn du mittendrin in diesem Zyklus einsteigst, dann ist halt die abgeflachte J-Curve. Das heißt, du hast gerade bei geschlossenen Fonds hast du früher wieder Liquidität. Das ist so ein Punkt, dann hast du auch häufig keinen sogenannten Blind Pool bei Secondaries.
Ja.
Weil das sind ja auch so.
Also wir reden jetzt so auf Fonds-Ebene. Wir reden jetzt ja nicht in, ich gehe jetzt los und investiere Primary in Now rein, sondern wir reden jetzt immer aus der Sicht eines Investors, der einen Fonds investiert.
Die Charakteristika. Bei Secondaries, du verhandelst zwar auch die Terms, aber eigentlich ist ja alles schon gemacht. Das Investment wurde ja schon getätigt und sowas. Das heißt, du hast schon ein bisschen weiter im Investmentzyklus, daher auch die Abflachung der J-Curve, aber du kannst ja nicht bei den Terms mitreden. Beim Primary bist du halt wirklich maßgeblich am Start. Da klopft halt jemand an, sagt beim Mittelständler, beim Schuhsohlenbauer aus Schleswig-Holstein, sagt, hey, cooles Geschäftsmodell, ich will bei dir investieren und dann werden da die Terms hart verhandelt und die sitzen halt auch von Tag 1 bei dem Investment mit am Tisch. Mit Management sind da sehr aktiv drin. Das ist zum Beispiel bei einem Co-Investment-Fonds nicht der Fall oder häufig nicht der Fall, weil die halt nicht den Deal verhandeln. Die hängen sich ja nur dran. Das heißt, Primary bist halt irgendwie so voll auf dem Fahrrad.
Aber was ist denn jetzt besser?
Gibt's nicht. Also ist ja genau das Gleiche. Du kannst ja auch sagen, im Aktienmarkt, besser oder schlechter ist das schwierig, ist alles eine Frage der Präferenz.
Ich weiß.
Und Und deswegen macht es ja, also es macht in jeder Asset-Klasse Sinn zu diversifizieren. Und das ist, das hört jetzt nicht bei Aktienmarkt auf. Also auch im Private Equity Markt macht Sinn, weil jede Stage ist mal anders. Zum Beispiel, die letzten Jahre hat sich der Buyout-Bereich schwer getan, weil du im Buyout-Bereich in aller Regel Fremdkapital beimischt, was halt diesen Transaktionen sind. Und ich weiß nicht, wer von euch irgendwie vielleicht einen Leasingvertrag abgeschlossen hat oder eine Waschmaschine finanziert oder halt ein Haus gekauft, whatever, oder eine Wohnung. Es war halt einfach teuer die letzten Jahre wegen dem Zinsniveau. Aber auf der anderen Seite hat man ja Geld bekommen. Das heißt, der Buyout-Bereich war schwierig wegen den hohen Zinskosten. Das ist jetzt, wenn die Zinsen fallen, ist Buyout wieder spannender. Dann hat es auch so ein Thema wenig IPOs.
Ja.
Es waren wenig IPOs, zwar eher schlechter für Primary Funds.
Besser für Secondaries.
Genau, weil die Secondaries könnten günstig einkaufen, weil die Primaries gerade keine Exit-Kanäle hatten. Ja. Jetzt aber dreht sich das wieder ein bisschen, dass die Primaries jetzt wieder Exit-Kanäle haben. Das heißt, die können geile Returns machen, müssen nicht mit bisschen Abschlag an die Secondaries verkaufen. Und da gibt es viel für und wider in den verschiedenen Bereichen. Und was aber für mich immer am wichtigsten ist, halt gerade Manager, die eine lange Historie haben, einen langen Track Record und halt wissen, wie das Geschäft läuft, das hilft halt immer. Und dann halt zu sagen, ich bin irgendwie breit aufgestellt, ich habe Primary Exposure, Secondary Exposure, ich habe ein paar Directs, ich habe ein paar Co-Investments oder halt auch in jeder Konstellation des Funds so aufgeteilt. Das macht immer Sinn, weil egal was konjunkturell passiert, also du hast trotz, also so oder so über den gesamten Markt Private Equity, natürlich mit Abstufung, hast du historisch gesehen, kann natürlich nicht für die Zukunft irgendwie unterstellt werden, eine doch ganz ordentliche Rendite, die in aller Regel höher ist als der Kapitalmarkt. Mhm. Und dann, wenn du das halt wirklich auch so für dein Portfolio übertragen willst, bringt es halt nichts, wenn du in einer Nische nur engagiert bist und halt eher dich da auch breit aufstellst. Und da hilft es halt auch zum einen breit aufstellen, zum anderen, wenn du halt auf Player setzt, die echt top sind, die es schon seit Jahren machen und halt einen guten Track Record haben.
Ja, soweit verstanden. Also tatsächlich einfach dann ist auch nochmal ein Unterschied, in welcher Phase man sozusagen mit dem Fonds sozusagen investiert hinsichtlich Primary, Secondary.
Du hast ja immer für und wieder. Es gibt ja auch zum Beispiel vor 5 Jahren BioNTech, das war schon riskant. Ne? Das war ja noch super klein, keine Umsätze, gar nichts. Und dann kam halt irgendwie Covid, Glück gehabt, mRNA voll durch die Decke. Das ist jetzt auch eine andere Company, als es noch war vor 5 Jahren. Oder auch Tesla initial, bis hin zu Nvidia oder sowas. Oder halt jetzt auch, wenn du jetzt hier heute eine Google anschaust, also ein Alphabet, es war früher auch noch gewagt, Tech-Unternehmen, irgendwie sehr, sehr große Chance gesehen, aber halt auch viel, viel, viel Wagnis. Und jetzt aktuell ist es ja ein Value-Titel, also aus meiner Sicht. Also das hat jetzt wenig mit Tech-Growth zu tun, es ist einfach ein Value-Titel, wenngleich die noch gute Wachstumsraten haben. Und genauso ist es im Private-Equity-Bereich auch, da gibt es verschiedene Stages. Der Venture-Capital, der riskante Bereich, der Biotech vor 5 Jahren-Bereich, der ist gerade für Retail-Anlegende noch recht schwer zugänglich.
Ja.
Da sind wir aber auch dran. Aber jetzt gerade in den anderen Bereichen tut sich viel, da haben wir einen super Zugang und da gibt es echt coole Lösungen. Und auch da beim Dealflow, das finde ich auch spannend, also mit Unisono, mit allen Asset Managern, mit denen wir gerade sprechen, die teilen, also mit denen wir vertieft sprechen, die teilen echt ihren Dealflow, die kriegen Deal rein und die haben irgendwie schon 5 Fonds für ihre institutionellen Anleger oder für irgendwie Spezialmandate oder whatever, wo sie halt für dieses Kapital verwalten und jetzt halt noch ein Retail-Fonds und dann wird es halt einfach anhand vom Fondsvolumen einfach prozentual aufgeteilt und halt nicht unterschieden, ist es jetzt für ein Insti oder ist es jetzt für Retail und das finde ich echt cool. Also tut sich gerade viel und es öffnen sich halt auch immer mehr Chancen in verschiedenen Subkategorien von Private Equity.
Das würde ja bedeuten, dass die Rendite ähnlich wäre wie von den institutionellen Fonds.
Ähnlich.
Ja, das können wir auf jeden Fall sagen, da vielleicht mal die nächsten Wochen mal ein Auge ins E-Mail-Postfach haben oder in die Now-App.
Ich habe ja schon ambitioniert gepostet, immer bei meinem Sonntags-LinkedIn-Post, habe ich ja schon gesagt.
Genau, wer noch nicht gemacht hat, unbedingt Robin auf LinkedIn folgen. Das wolltest du damit sagen.
Das wollte ich damit sagen, tatsächlich. Nee, aber ich habe da ist schon angeteasert, dass wenn mir wurde gesagt, ich muss mindestens einmal die Woche posten. Das macht mir mittlerweile tatsächlich auch sehr viel Spaß und ist so ein Bestandteil von meiner Routine. Aber da habe ich auch drüber geschrieben, dass wir auf jeden Fall noch 2 neue Investments dieses Jahr auf die Plattform bringen. Da freue ich mich sehr. Vielleicht ist eine Asset-Klasse oder ein Investment davon Private Equity. Man weiß es nicht.
Schauen wir mal. An der nochmal der Hinweis auf unseren Black Friday Deal: dieses Wochenende investieren und 100 Euro Bonus kassieren.
Der Werbeblock reimt sich sogar.
Der Werbeblock nochmal zum Ende. Robin, vielen Dank. Wir sind am Ende dieser Folge, dieser Episode. Wenn Fragen sind, Schreibt Robin unbedingt auf LinkedIn, da freut er sich.
Aber erst nachdem mir gefolgt wurde.
ansonsten hello@investnow.com oder auf Instagram oder uns auf LinkedIn schreiben. Genau, Robin, vielen Dank für die Zeit und für die Folge.
Und schöne hier Adventszeit. Ne? Also wir haben zwar keine Winterpause, aber nee. Geht jetzt ja los. War auch das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt.
Stimmt, ist ja dann kommenden Sonntag der erste Advent.
Ja, deswegen.
Und auch nochmal an der Stelle unbedingt auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Ab dem 1.12. gibt es dann Adventskalender.
Machst du was mit Marketing?
Wo tatsächlich Produkte von uns verlost werden. Also lohnt sich auf jeden Fall. Robin?
Danke dir.
Bis demnächst.
Bis bald.
Ciao.